Ja, frohe Pfingsten. Heute ein Pfingstgottesdienst über den Geist Gottes. Deswegen, weil Gott seinen Kindern den Geist Gottes und damit sich selber gegeben hat, können wir davon ausgehen, dass es jetzt ein wertvoller oder wesentlicher Gottesdienst ist. Denn wenn Jesus jetzt nicht hier wäre, er hat ja versprochen, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, dann sei er mitten unter ihnen. Und darauf kommt es an, sonst würden wir nur eine fromme Show machen. Dass wir dann hier irgendwie Gemeinde spielen und irgendwie was über einen alten Verstorbenen was erzählen, schöne Lieder singen. Aber Jesus, der Vater, der Sohn, ist im Heiligen Geist jetzt hier. Davon gehe ich aus. Nur davon, damit rechne ich, dass dieser Gottesdienst schön wird. Der Heilige Geist ist Gottes Geschenk an seine Gemeinde. Er gibt Gaben des Geistes, da haben wir in dem Dienstprogramm jetzt uns länger mit beschäftigt. Er schenkt die Frucht des Geistes, also dass Gottes Charakterzüge auf uns abfärben. Dass wir, wenn wir an ihn glauben und unser Leben mit ihm führen wollen, dass wir praktisch von ihm immer mehr geprägt werden, dass er auf uns abfärbt, die Frucht des Geistes. Und dann gibt es doch verschiedene Aufgaben an seinen Kindern. Und vor allen Dingen, dass er eben da ist, jetzt hier mitten unter uns. Heute will ich ganz besonders über diese grundlegende Aufgabe des Heiligen Geistes reden, die noch nicht mal etwas damit ist, was er tut, sondern dass er da ist. Er ist Gottes Beistand. Er vertritt den Vater und den Sohn in den Glaubenden. Er spricht für uns. Er ist auf seiner Seite, wie wir heute Morgen schon in dem kurzen Abriss über die ganze Bibel gesehen haben. Diese Verheißung aus Jesaja 7, dass da mal einer kommen wird in die Erde, der Immanuel sein wird, der Gott mit uns. Jesus, und dass wir jetzt heute davon reden können, er ist mit uns, liegt am Heiligen Geist. Ich will einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium als Grundlage von meiner Verkündigung, von meiner Botschaft heute an euch geben, wo Jesus, kurz bevor er ans Kreuz sich hat schlagen lässt, mit seinen Jüngern ausführlich redet. Und da sagt er, im Kapitel 14 steht es drin, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht allein und verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Soweit Gottes Wort, das er ausrichtet an die, die mit ihm jetzt 3 Jahre lang gegangen sind, kurz bevor er dann eben am Kreuz für sie starb, dann auferstanden ist und dann auch zum Himmel wieder aufgefahren ist. Jesus spricht hier davon, die Jünger nicht alleine zu lassen, bei ihnen zu sein. Er erfüllt das Versprechen zu Pfingsten, dadurch, dass der Heilige Geist kommt. Also wir brauchen nie mehr einsam zu sein oder uns so zu fühlen. Doch ich rechne damit, dass sogar auch jetzt welche hier sind, die sich einsam fühlen, so mittendrin. Und Einsamkeit auf die Länge der Zeit gesehen, tut weh. Ab und zu mal ein bisschen ist ja schön, Aber dauernd, lange, einsam zu sein, alleingelassen zu sein, das fördert negative Gefühle. Verzweifelt und traurig sein. Vielleicht auch ärgerlich und misstrauisch oder ängstlich und hoffnungslos. Und in der Gesellschaft wächst die Zahl derer mit diesen Symptomen, mit diesen Zeichen, weil die Lebensbedingungen ja immer schwieriger werden. Wir haben als Gemeinde uns ja vorgenommen, Schulter an Schulter zu stehen und niemanden alleine zu lassen. Das ist unser Mission Statement. Und wenn wir das uns mal so vergegenwärtigen, ist es ja ein prima Angebot. Die Menschen, die mit uns zu tun haben, müssten das ja praktisch einfordern und uns aus den Händen reißen, in Anführungsstrichen. Aber wenn wir selber angefochten sind, weil wir ja unter den gleichen Lebensbedingungen leben wie sonst die ganzen 80 Millionen anderen Deutschen, dann müssen wir uns zunächst selber sicher sein, dass Gott auf unserer Seite steht. Ehe wir uns dann an die Seite anderer stellen können. Wie ist das mit Einsamkeit? Meistens fühlen sich die Leute einsam und allein, weil sie sich unverstanden vorkommen. Sie sind dann trostlos. Sie sagen, niemand versteht, wie es mir wirklich geht. Das ist sozusagen Kummer im Quadrat, alleingelassen und auch noch Probleme zu haben. Ich denke da mal an drei alltägliche Problemfelder, die sich auch nach uns ausstrecken, weil wir auch hier mitten in Deutschland leben. Das erste Problemfeld nenne ich die Familien. Familienprobleme erschrecken uns ja in der Gemeinde ganz besonders. Aber hoffentlich sind wir ehrlich genug zuzugeben, wenn sich bei uns welche anbahnen. Wenn das Ehepaar selbst in der Partnerschaft das Verständnis füreinander verliert, die Distanz größer wird, sich entfremden tut. Oder eben auch die Generationen, die in einer Familie zusammenleben, einander fremd werden. Gerade auch bei älteren Erwachsenen, Eltern und dann erwachsenen Kindern kommt das ja immer mehr vor. Also, Problemfeld Familie. Dann das Problemfeld Arbeitsplatz oder Schule. Angst vor Versagen. Soziale Inkompetenz bei Vorgesetzten oder Lehrern, angedrohte Sparmaßnahmen. Das alles verursacht Probleme, weckt in uns Sorgen. Und dann fühlen sich viele einsam, alleine mit ihrer Angst, vielleicht sogar auch mit ihrer Wut auf diese schlimmen Zustände. Und das dritte Problemfeld, sehr problematisch, das Problemfeld neben Familie, neben Arbeitsplatz ist die Gesellschaft jetzt so insgesamt. Und ich glaube, das Hauptproblem insgesamt sind steigende Preise. Alles wird teurer. Und da fühlen wir uns ausgeliefert und ohnmächtig. Denn die Ursachen dafür haben wir ja nicht in der Hand, da können wir nichts dran drehen. Und die freie Marktwirtschaft, in der wir ja leben, sollte ja eigentlich nicht großstaatliche Maßnahmen ergreifen. Also es bleibt dann einfach nur zu sparen, eben nicht mehr so viel Geld auszugeben, wenn das denn möglich ist und man hätte noch was zum Sparen. Aber sparen, verzichten, sich nichts Gutes mehr gönnen, Wünsche auf die lange Bank zu schieben. Also ich denke, da muss man schon Urschwabe sein, um mit so Sparsamkeit Glücksgefühle zu verbinden und kein Frust. Ja. Also auch Problemfeld. Also diese Probleme führen oft zur Einsamkeit, alleingelassen, ohne Beistand, niemand, der sich für einen einsetzt. Also dringend gesucht wird so jemand wie der Heilige Geist, der Geist Gottes, der Fürsprecher, der Beistand. Machen wir Christusgemeindeglieder, einen Unterschied zur Welt, zur Gesellschaft? Im Großen und Ganzen betreffen uns ja die gleichen Lebensumstände, die Lebensbedingungen. Aber wie ist unsere Einstellung dazu? Den Schuldigen suchen, meckern und jammern, das können ja alle. Aber wir kennen doch aus Gottes Wort Jesu Aufforderung: Wenn all das anfängt, dann richtet euch auf und hebt den Blick, denn eure Erlösung ist nahe. Jesus sagt, wenn also was Problematisches anfängt, dann richtet euch auf, erhebt den Blick, denn eure Erlösung ist nahe. Wäre das nicht eine lohnende Alternative zum allgemeinen Jammern und Klagen? Leben wir aus der Perspektive, die Jesus uns hier aufzeigt? Sehen wir die Menschen um uns herum, die Bedingungen, unter denen wir leben, aus Gottes Perspektive? Oder lassen wir unsere Stimmung von den Schlagzeilen beeinflussen oder vom Heiligen Geist? Gewinnt in dieser Hinsicht die Bild-Zeitung oder die Bibel? Jesus sagt ja hier etwas ganz Wunderbares. Und zwar, helft mal jemanden zur Bibelkenntnis auf, wenn er den nicht einordnen kann. Es sind keine 12 Stunden später, da wird Jesus Christus gefangen genommen und gefoltert und ans Kreuz gehängt. In dieser Situation sagt er sowas. Richtet er sich liebevoll an die Jünger und will ihnen Hoffnung vermitteln. Und zwar die Hoffnung, die am meisten trägt, am stärksten durchhilft, durch die miesesten Lebensbedingungen, nämlich, dass er, der Sohn Gottes, bei ihnen bleibt. Er verheißt den Beistand, dass er bei uns ist, ja sogar in uns, in glaubenden Leuten wohnt er. Jesus inside. Der Heilige Geist erfüllt uns mit Gottes Liebe. Die hat er in unsere Herzen ausgegossen. Aber wenn wir uns trotzdem nicht so richtig geborgen fühlen, woran könnte das liegen? Vielleicht zweifeln wir ja gar nicht daran, dass Gott uns beisteht und jeden Tag bei uns ist bis ans Ende der Welt. Aber weil wir bestimmte Erfahrungen mit Menschen gemacht haben, die an unserer Seite hätten stehen sollen, übertragen wir die unbewusst auf Gott, weil diese Erfahrungen ja sich in unsere Seele festgebrannt haben. Manche Bezugspersonen in unserem schon zum Teil langen Leben haben ihre Hilfe und Zuwendung an Erwartungen geknüpft. Sie wollten uns beistehen, aber nur, wenn wir bestimmte Sachen machen. Als ich Kind war, hatte folgender Satz bei Eltern Hochkonjunktur. Dieser Satz lautete, wenn ich was falsch gemacht hatte oder wenn mir was misslungen ist, okay, ist wieder gut, aber versprich das nie wieder zu tun. Versprich nie wieder diesen Fehler zu machen. Also nichts mit bedingungsvoller, liebevoller Vergebung, sondern wenn dann, oder besser gesagt, wenn nicht, dann nicht. Keine zweite Chance. Jetzt zählt's. Wie viel Güte trauen wir unserem Vater im Himmel zu? Nur so viel, wie wir bei unserem Vater auf der Erde erlebt haben? Wer hier sitzt und mir zuhört, aber meinen Aussagen über so einen Vater im Himmel, der gütig ist, der gnädig ist, dass er diesen Aussagen kaum folgen kann, weil in der eigenen Biografie nichts davon zu spüren war. Wer also hier sitzt in dieser Art und Weise, den will ich mal loben. Er oder sie ist ja ein sehr geduldiger Zuhörer oder geduldige Zuhörerin. Danke fürs Zuhören. Und es stimmt ja wirklich. Erlebnisse sind viel prägender und stärker als Worte. Deswegen will ich Sie auffordern, wenn Sie in dieser Lage sind, zu sagen, okay, damit kann ich vielleicht noch gar nicht so viel anfangen, was jetzt hier so fromm erzählt wird. Lassen Sie sich doch bitte auf zwei Dinge ein. Einmal auf ein Gespräch nach dem Gottesdienst, also Worte über Ihre Zweifel, Ihre Gedanken, Ihre Erfahrungen und auch über die Erlebnisse, die Sie heute Vormittag hier machen. Denn Gott ist hier. Und Gott ist gut. Jesus sagt hier, die Gott lieben, erfüllen seine Gebote. Und manche setzt das unter Druck. Doch eine Bedingung Gottes? Also tu, was ich sag, dann verdienst du dir meine Liebe. Aber der Vers sagt ja genau das Gegenteil. Es steht ja nicht da, Gott liebt die, die Gebote befolgen, sondern umgekehrt, wer Gott liebt, macht das. Das ist kein Appell, keine Aufforderung. Es ist einfach eine Aussage. Wer jemanden liebt, tut dem gerne einen Gefallen. Ist doch verständlich, oder? Also das gehört ja irgendwie zu jeder Liebesbeziehung, Freundschaftsbeziehung dazu, dass man gerne jemandem was Gutes tut. Und so sagt es hier Jesus, wenn ihr mir nachfolgen tut, dann macht es aus Liebe. Glaubensbeziehung heißt Liebesbeziehung. Gott liebt uns so sehr, dass er seinen Sohn opfert, noch ehe wir eine Chance gehabt hätten, irgendwas für ihn tun zu können. Gott liebt zuerst. Gott beweist, kommt uns entgegen und sagt, guck hier, das ist mein Angeld schon. Du kannst dich auf mich verlassen, weil ich dieses jetzt alles schon gemacht habe für dich. Und umgekehrt dann, wenn wir um unsere Liebe gefragt werden, wir wissen aus dem 1. Korinther Kapitel 13, dass all unser Einsatz für Gott, wenn wir den machen würden, eine Predigt halten oder singen oder in der Technik sein oder putzen oder sonst was, alle unsere Einsatz für Gott ist für die Katz, wenn wir den nicht aus Liebe tun würden. Aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu denen, denen wir helfen wollen. Und deswegen heißt es, an Jesus glauben heißt Jesus lieben. Daraus folgt, wir richten uns gerne nach seinem Willen. In Vers 23 führt Jesus weiter aus, wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Klar, mein Vater wird ihn lieben. und wir werden kommen und bei ihm wohnen. Nicht nur zu Besuch kommen, sonntags von 10 bis 12. Und dann seht zu, wo er bleibt. Sondern der Vater und der Sohn kommen zu uns, um zu wohnen, aus Liebe. Zwischen Gott und Mensch entsteht eine gegenseitige Liebesbeziehung, bei der natürlich klar ist, Gott ist die übergeordnete Person, ihm haben wir diese Beziehung überhaupt zu verdanken. Aber daraus folgt dann ein dementsprechenden Einsatz für ihn, wie in jeder Partnerschaft, in jeder Freundschaft. Wenn die lange genug währt, wenn man das aushält, so 10, 20, 30, 40 Jahre lang miteinander zu leben, dann hat man das geschafft, nicht mehr gegeneinander zu kämpfen. Um das Recht, was ich alles machen will. Sondern dann kümmert man sich immer mehr um die Bedürfnisse des Ehepartners, der Ehepartnerin, weil das einem selbst so gut tut, weil man selbst gewinnt dabei. Der Gewinn ist darin, dass wir in einer verlässlichen, dauernden, lebenslangen Beziehung so aufeinander uns einlassen, dass wir merken, der andere tut uns gut und tut sich dadurch gut und von meiner Seite genauso. Gott tut uns gut, denn er ist der Schöpfer. Und das ist wichtig, dass wir das verinnerlichen. Jesus verspricht es durch seinen Heiligen Geist. Okay, das Gefühl, mit vielen Problemen hier in der Welt alleine zu lassen, erfüllt immer mehr Menschen um uns rum und ihr kennt bestimmt auch welche. Vielleicht müsst ihr auch zugeben, dass ihr selbst unter manchen Problemen leidet und ächzt und stöhnt. Und das macht ja nichts, weil ihr einen festen Beistand und einen Fürsprecher habt im Glauben an Jesus Christus. Denn wir leben ja wirklich unter denselben Lebensbedingungen, wie eben die ganzen 80 Millionen Leute um uns herum auch. Machen wir uns da nichts vor. Aber Gott bietet uns seine Gegenwart. Seine Gegenwart im Heiligen Geist an. Wir dürfen geistesgegenwärtig leben. Gottes Beistand in Ewigkeit ist uns sicher und macht uns sicher. Seinetwillen ist die uns sicher. Und seinetwillen macht sie uns sicher, dass wir so uns Christusbewusst für andere einsetzen können. Und so bieten wir eine glaubwürdige Alternative zu Jammern, zu Klagen, zu Hoffnungslosigkeit, zu Einsamkeit. Helfen wir anderen, den Geist der Wahrheit zu sehen und zu kennen. Ich bete darum. Jesus Christus, du bist treu diesen 12 Jüngern und noch mehr zur Seite gestanden, als du hier auf der Erde warst. Und jetzt bist du im Himmel, da wo du hingehörst, zu Rechten des Vaters. Und wir rechnen damit, du kommst wieder. Und das ist das Beste, was uns je passieren kann. Und während dieser Zeit lässt du uns nicht allein. Du stehst uns bei durch deinen Heiligen Geist. Halleluja, danke dafür. Und lass uns wirklich geistesgegenwärtig leben und uns immer mehr auf den prägenden, den verändernden Dienst des Geistes in uns einlassen. Amen.